ARD Podcast.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Die Lebensgeschichte dieser Frau ist so außergewöhnlich, dass wir finden, sie muss unbedingt erzählt werden. Die Hamburgerin Anneliese Tietz, geborene Spabier, war die erste Frau in Deutschland, die das Kapitänspatent A6 gemacht hat, gegen alle Widerstände. Eine echte Kämpferin für sich und für andere. 1955 wird sie Deutschlands erste Kapitänin, wobei sie sich selbst wohl ganz selbstverständlich Kapitän nennen würde. Heute erinnern wir an Anneliese Tietz. Herzlich willkommen zur 3619. Ausgabe. Ich bin Petra Volkwarzen. Moin.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.
Hamburg.
Hamburg im Jahr 1910. Erstmals hat die Stadt mehr als 1 Million Einwohner. Auf der Elbe herrscht reger Dampfschiffsverkehr. Bei Blohm und Voss auf der Werft wird am Frachtensegler Peking gebaut. Und 1910 kommt die Frau zur Welt, deren ganz besondere Lebensgeschichte wir heute erzählen wollen.
Anneliese Spabier ist in Hamburg geboren, und zwar 1910. Und ihr Vater war Lehrer und er war auch Vorsitzender des Turnerbundes. Insofern war die Familie, sie hat auch noch einen Bruder, war sehr sportlich engagiert.
Die Historikerin Christine Keitsch, heute Leiterin des Schifffahrtsmuseums Unterweser in Brake, hat sich mit der Biografie von Anneliese Tietz, geborene Spabier, intensiv beschäftigt. Schon lange recherchiert sie zum Thema Frauen in der deutschen Seeschifffahrt.
Und im Zusammenhang damit habe ich auch in die Vergangenheit geguckt, also geschaut, seit wann gibt es überhaupt die Zulassung von Frauen zum Beispiel zum Erwerb von nautischen oder technischen Befähigungszeugnissen. Und insofern kommt Mann, Frau dann an Frau Tietz auch nicht vorbei, weil sie in dieser Hinsicht, zumindest was Deutschland betrifft, eine wirkliche Pionierin war.
Als erste Frau in Deutschland macht die Hamburgerin das Patent A6, Kapitän auf großer Fahrt. 1955 war das. Der Weg dorthin ist alles andere als einfach und erfordert viel Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen. Ihre Begeisterung für das Wasser und alles, was damit zusammenhängt, beginnt früh, erinnert sich Anneliese Tietz später in ihren Lebenserinnerungen.
Schon als kleines Kind war ich ganz versessen aufs Wasser, weshalb meine Mutter mich bereits mit 3 Jahren schwimmen lernen ließ. Während meiner Schulzeit lernte ich in der Badeanstalt rudern, wricken und seemännische Knoten. Ich brachte eine große Begeisterung auf für alles, was mit dem Wasser zusammenhing. Ob es sich nun um Paddeln oder Schwimmen oder die Bücher von Gorch Fock handelte.
Im Sommer 1928, sagt die Schifffahrtshistorikerin Christine Keitsch, verbringt die damals 8-jährige Anneliese ihre Ferien in Grömitz an der Ostsee, lernt bei einem Hochseefischer das Segeln.
Sie hat sehr früh einen Segelschein gemacht und sie ist sehr früh ins Paddelboot gestiegen. Also sie hatte einen Kajak. Und hat damit auch als Jugendliche und als junge Erwachsene ganz herausfordernde Touren gemacht.
Schon früh interessiert sie sich auch für die Seefahrt und für die Arbeit auf Schiffen.
Sie ist sehr viel am Hamburger Hafen gewesen, schon als Kind, oft mit ihrem Vater auch. Hat sich dort die Schiffe angeguckt, aber auch die Arbeit der Matrosen fand sie sehr faszinierend. Und sie beschreibt es selber so in ihren Erinnerungen, die sie handschriftlich in den 80er Jahren mal zu Papier gebracht hat, dass sie eigentlich ursprünglich Matrose werden wollte.
Matrose, für die junge Anneliese Spabier ein ernst gemeintes Berufsziel, für ihre Umgebung und in der Zeit aber undenkbar. 1927 berichtet die Presse über Victoria Drummond, eine junge Engländerin, die als Schiffsingenieur für die British India Company fährt. Als sich aber Anneliese Spabier 1929 im Hamburger Hafen auf die Suche nach einer Ausbildungsmöglichkeit macht, rennt sie alles andere als offene Türen ein.
Ich lief von Reederei zu Reederei. Ich war bei Maklern, Heuerbasen und auf der Seefahrtsschule, ohne einen rechten Begriff von den Zusammenhängen zu haben. Höhnisches Lachen oder bedauerndes Achselzucken waren meine Erfolge.
Schließlich schlägt sie zumindest vorerst einen anderen Berufsweg ein.
Anneliese Spabia hat sich dann so ein bisschen dem Druck, aber ich glaube eher auch dem vernünftigen Diskurs, den sie mit ihren Eltern sicherlich darüber geführt haben wird, gebeugt und hat eine Ausbildung zur Lehrerin gemacht.
Ihr eigentlicher Traum aber bleibt es, zur See zu fahren.
Wenn der Westwind das Heulen der Dampfersirenen in die Bibliotheken trug, sprang ich auf und fuhr zum Hafen.
Hamburg 1929. Anneliese Spabier, später heißt sie Tetz, ist 19 Jahre alt. Gerade hat sie ihre Ausbildung zur Volksschullehrerin begonnen. Die Begeisterung für den Wassersport und die Seefahrt aber lässt sie nicht los. In den Semesterferien ist sie nochmal zum Segeln in Grömitz. Dann setzt sie sich ins Faltboot und paddelt von der Lübecker Bucht bis nach Swinemünde, fährt mit dem Schiff weiter nach Danzig. Für die Heimreise heuert sie auf einem lettischen Dampfer an, als Stewardess. Für die junge Frau ein einschneidendes Erlebnis.
Jetzt hatte ich die See gesehen und es gab für mich nur noch ein Ziel, Seemann zu werden.
1931 absolviert Anneliese Spabier ihr Schulpraktikum auf Finkenwerder. Sie will Fischer kennenlernen und sie überreden, sie mit auf See zu nehmen. Ihr Plan geht auf. Der Reeder Gerd van Eitzen lässt sie an Bord.
1931 gelang es mir, unerkannt als Student 9 Tage auf einem Finkenwerder Ewer und 10 Tage mit einem Hamburger Fischdampfer nach See zu kommen. Für meinen Unterhalt hatte ich mitzuarbeiten und fasste eine große Liebe zu dem harten Beruf des Hochseefischers.
Unerkannt als Student. Tatsächlich geht Anneliese Spabier damals in Männerkleidung an Bord, eine Bedingung des Reeders.
Van Eitzen hatte sie eigentlich gebeten, nicht unbedingt als Frau da aufzutreten, sondern sie hat sich buchstäblich verkleidet dort. Als Mann, um nicht für Aufsehen zu sorgen, mit Kurzhaarfrisur und in einem Overall und mit einer Mütze, konnte sie auch gut als junger Mann durchgehen.
Erst nach der Reise verrät der Reeder seiner Mannschaft das Geheimnis und fragt angeblich:
Habt ihr das nicht mag, dass ihr ein Lütdern-Dobby hat habt?
Eine Frau, die als Mann getarnt an Bord geht. Das gab es in der Geschichte immer mal wieder, sagt die Schifffahrtshistorikerin Christine Keitsch.
Sie steht damit ja eigentlich in einer jahrhundertelangen Tradition. Es gibt auch zu den Zeiten der europäischen Expansion, so ab dem 16., 17. Jahrhundert auch, haben wir viele Belege für Frauen, die als Männer verkleidet ihr Glück dann wirklich versuchen, in Übersee zu finden. Es ist natürlich erstaunlich, dass das Anfang des 20. Jahrhunderts tatsächlich auch noch so funktionieren konnte, sag ich mal, und auch noch notwendig war.
Kapitän auf dem Fischdampfer Neptun ist Jakob Fock. Mit ihm fährt Anneliese Spabier später noch ein weiteres Mal. In einem Zeugnis, das er ihr ausstellt, heißt es:
Auf der weiten Reise hat Fräulein Spabier den vollen Dienst eines Matrosen versehen, und zwar zur vollsten Zufriedenheit. Es gibt wohl nichts an seemännischen Arbeiten, die Fräulein Spabier nicht ausführen könnte. Dabei ist sie von größter Ausdauer und Zähigkeit. Selbst alten, befahrenen Fischdampfermatrosen nötigte sie Hochachtung ab. Außerdem ist Fräulein Spabier eine vorzügliche Rudergängerin und sie war in der Lage, selbstständig ein Feuer auszumachen und Kurs abzusetzen. Unterzeichnet J. Fock, Kapitän.
Als weiblicher Matrose bei der Hochseefischerei heißt ein Artikel in Köhlers Flottenkalender, in dem Anneliese Spabier später über eine ihrer Reisen schreibt. Darin schildert sie den Alltag an Bord.
Zum Schlafen bleiben nur selten 1 bis 2 Stunden. Aber ich weiß, dass in der Fischerei bis zum Umfallen gearbeitet wird. Dass die Mannschaften manchmal 64 Stunden an Deck stehen und dass ich noch längst nicht müde sein darf. Ich bin ja jetzt Fischdampfermatrose und will kein Schlechter sein.
Aus ihren Beschreibungen wird deutlich, wie hart die Arbeit der Hochseefischer ist. Etwa wenn bei Nässe und Kälte nach viel zu wenig Schlaf der Fang eingeholt werden muss.
Das schwere Ölzeug und die langen weißen Gummistiefel halten zwar das Ärgste ab, aber der Wind bläst uns ins Gesicht und kalte Schneeflocken zerschmelzen auf der noch schlafwarmen Haut. Je näher das Netz kommt, desto mehr steigt die Spannung. Ist das Netz diesmal heil? Sind wieder 250 Korb drin?
Die Hochseefischerei, sagt Christine Keitsch, zählt bis heute zu den härtesten Berufen der Welt.
Sie war voll akzeptiert, hat diese harte Arbeit klaglos mitgemacht, hat immer versucht, vorbildhaft zu agieren. Die körperliche Arbeit, der Schlafmangel, das ständige Agieren in Kälte und Nässe, da kann man nur sagen, Hut ab.
Auf See sammelt Anneliese Sparbier wichtige Erfahrungen. Noch aber arbeitet sie als Volksschullehrerin. Wehmütig steht sie an Deck, wenn der Fischdampfer nach der Reise wieder die Elbe hinauffährt.
Ich gehöre ja nicht hierher, muss morgen schon wieder vor der Klasse stehen und mich bemühen, Hochdeutsch zu sprechen. Warum dürfen Mädchen nicht zur See fahren? Jetzt muss ich von Bord. Aber ich komme noch öfter wieder mit. Ich halte es nicht ewig an Land aus.
Zur See fahren, das ist ihr großer Traum. Mitte der 50er Jahre macht Anneliese Tetz, geborene Sparbier, als erste Frau in Deutschland das Kapitänspatent A6. Davor aber liegt ein langer und mühsamer Kampf. Immer wieder muss sie dranbleiben, hartnäckig ihr Ziel verfolgen. 1934 arbeitet Anneliese Sparbier als Volksschullehrerin in Hamburg, nutzt die Ferien, um zur See zu fahren. Da sie nicht offiziell gemustert ist, wird ihr auch kein Seefahrtsbuch ausgestellt. Um ihre Fahrtzeiten nachweisen zu können, schreibt sie sich selbst ein Seefahrtsbuch, dokumentiert akribisch alle Reisen, auch ihre Paddeltouren.
Sie hat sich natürlich früh mit Navigation beschäftigt und sie ist dann als junge Frau mit ihrem Klepper-Faltboot von der Elbmündung aus zur Insel Helgoland gepaddelt. Es hört sich jetzt so ein bisschen leicht dahingesagt an. Das ist aber heute noch, auch für Kajakfahrer, die hochprofessionell da agieren. Und heute hat man natürlich auch und Frau auch eine andere Ausstattung. Aber es ist immer noch eine der herausforderndsten Touren, die man hier so in diesem Bereich überhaupt mit einem Kajak machen kann.
Am 3. Oktober, abends um 9:30, schiebt Anneliese Sparbier ihr Faltboot von Scharhörn ins Wasser. In der Vereinszeitschrift des Eimsbütteler Turnverbands beschreibt sie später diese abenteuerliche Paddeltour.
Der erste Paddelschlag versetzte mich in helle Begeisterung. Ich warf eine Schaufel voll Silber auf. Meeresleuchten. Hinter der Brandung packte ich mich erstmal ordentlich ein und suchte mir nach dem Kompass ein paar Richtungssterne. Es war sehr unsichtig. Elbe 1 und Helgoland ließen sich nirgends erblicken. Unterdessen schaukelte ich auf dem pechschwarzen Wasser. Es war doch recht eigenartig, dass man die Wellen so gar nicht sehen konnte und sich ihnen doch anpassen musste.
Sie paddelt nachts, damit sie die Seezeichen besser erkennen kann. Im Faltboot, das kaum über die Wasserlinie hinausragt, über die offene Nordsee. Eine enorme sportliche Leistung.
Gegen Morgen frischte der Wind immer mehr auf und die Wellen wurden höher. Der Flutstrom versetzte mich ein ganzes Stück östlich der Düne. Ich hatte die Windabdrift unterschätzt und nicht scharf genug gegengehalten. Jetzt hatte ich Mühe, mich heranzukämpfen.
Auf der Insel angekommen, wird sie von dem Helgoländer Amandus Hamel in Empfang genommen. Er bescheinigt ihr:
Fräulein Sparbier ist am 3. Oktober nachts von Scharhörn bei Windstärke 6 und unsichtigem Wetter gestartet und vollkommen frisch auf der Insel gelandet. Fräulein Sparbier kann diese enorme Leistung nur mit genauer Berechnung des Kurses gemacht haben. Zufall scheidet hier aus, zumal Strom und Wind besonders zu beachten waren.
Zu Hause in Hamburg verbringt Anneliese Sparbier viel Zeit am Fischmarkt, hilft beim Rostklopfen oder Malen, gelegentlich auch beim nächtlichen Löschen der Ladung. Am nächsten Morgen steht sie wieder vor der Schulklasse.
Der Kampf rieb mich auf, aber ich konnte nur auf den Schiffen froh werden. Und wenn ich zu Hause überhaupt noch etwas sagte, begann es immer: Bei uns an Bord?
In den Ferien fährt sie zur See. Meist gibt sie sich dabei weiterhin als Mann aus.
Als Johnny war sie auf den Heuerstellen in Hamburg auch schon relativ bekannt.
Bald funktioniert der Trick nicht mehr. Keine Reederei will sie mehr mitnehmen. Anneliese Sparbier schmuggelt sich einige Male als blinder Passagier an Bord.
Na, hätte Owl noch schimpft, war ich nur doch mitkommen würden?
Fragt sie einen der Fischer, nachdem sie sich bereits unterwegs zu erkennen gegeben hat. Bei der Mannschaft scheint Anneliese Spabier die meiste Zeit nicht auf Ablehnung gestoßen zu sein. Sicher auch, weil sie immer gut mit anpackt.
Ich machte jetzt selbstverständlich alle Arbeiten mit, galt als gleichwertiger Kamerad und bekam nach der Reise von der Mannschaft einen Anteil ihrer Prozente.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, diesmal auf den Spuren der Hamburgerin Anneliese Theetz, geborene Spabier.
Wie Barock an Bord bringt Street und Mord.
So lautet das Sprichwort. Dabei sind Frauen auch zu Anneliese Theetz Zeiten längst präsent auf Schiffen. Als Stewardessen oder als Ehefrauen, die auf kleineren Frachtschiffen nicht nur mitreisen, sondern auch ganz selbstverständlich mitarbeiten. Anneliese Spabier aber will mehr. Sie will offiziell anmustern und die dafür notwendigen Befähigungszeugnisse machen. Da Leute allmählich knapp werden, rückt dieses Ziel 1938 in greifbare Nähe. Zwar hat die mittlerweile 28-Jährige gerade eine feste Anstellung als Lehrerin bekommen, dennoch zögert sie keinen Augenblick, kündigt ihre Stelle und geht als Jungmann auf einen Fischdampfer. Aber die nationalsozialistische Deutsche Arbeitsfront boykottiert ihre seemännische Karriere.
Nach ein paar Reisen wurde ich plötzlich mit Kriminalpolizei von Bord geholt, weil ich angezeigt worden war, dass ich mit im Mannschaftslogis wohnte. Da jedoch meine Papiere in Ordnung waren und Kapitän und Reederei mir ein einwandfreies Zeugnis ausstellten, hielt man mich für grundlos verhaftet und erlaubte mir von Seiten der Kriminalpolizei die weitere Fahrt. Als ich jedoch am folgenden Tage auf einem anderen Fischdampfer angemustert hatte, beschlagnahmte der Kreiswart mein Seefahrtsbuch, sodass ich an Land bleiben und Bescheid von Berlin abwarten musste.
Auch die nationalsozialistische Presse hetzt gegen die Frau, die zur See fährt. 1939 heißt es in der Zeitschrift Der deutsche Seemann.
Seit einiger Zeit geistert in der deutschen Seeschifffahrt ein von Natur aus zur Frau bestimmtes Wesen herum, das sich in den kahlgeschorenen Kopf gesetzt hat, Kapitän zu werden. Selbst wenn wir unterstellen, dass die berühmte unbezwingbare Liebe zur See als Triebfeder für jenes uns unverständliche Bemühen anzusehen ist, so genügt der Hinweis, dass es genügend Frauenberufe in der modernen Passagierfahrt gibt, die ihr offen stehen. Das bewusste Verharren aber in der Absicht, den unbestritten männlichsten aller Berufe ergreifen zu wollen, ist einer Frau bestimmt nicht artgemäß.
Von 1939 bis 1942 ist Anneliese Spabier auf dem Motorsegler Oliva in der Nord- und Ostseefahrt unterwegs. Die Arbeit auf dem Frachtschiff ist für sie eine große Umstellung.
Die Begriffe Feierabend und Überstunden hatte ich bei der Fischerei nicht kennengelernt. Ich versuchte alles selbst. Ich lernte von anderen Schiffen oder aus Büchern und kannte nur mein Schiff. In der Ladung wollte keiner mit mir arbeiten, weil mein Tempo nicht behagte. Fischdampfertempo. Ich war noch mit Leib und Seele Fischdampfermatrose und verachtete die Tüffels auf Frachtschiffen. Fischdampfer kennen kein Schlechtwetter. Die Oliva konnte aber bei Windstärke 5 schon nicht mehr gegen an. Ganz langsam gewöhnte ich mich aber daran.
Um an der Seefahrtsschule Hamburg angenommen zu werden und ein nautisches Patent erwerben zu können, setzt Anneliese Spabier alle Hebel in Bewegung.
Sie hat dann sich an Berlin direkt gewandt und hat versucht, eine Sondergenehmigung zu bekommen, um eben ihr A5 machen zu können in Hamburg. Und sie hatte nicht nur den Direktor der Seefahrtsschule, Herrn Otto Steppes, an ihrer Seite, sondern auch, der hatte wieder den Schulterschluss mit Karl Kaufmann, Gauleiter und Reichsstatthalter in Hamburg. Und der Kaufmann war eben ab 1942 auch noch Reichskommissar für die Seeschifffahrt. Schließlich ist es gelungen und Adolf Hitler persönlich hat dann diese Sondergenehmigung auch unterzeichnet.
Am 18. Dezember 1943 erwirbt Anneliese Spabier das Steuermannspatent für die große Fahrt. Für sie ein Meilenstein. Das Zeugnis in der Tasche fährt sie zunächst als zweiter Offizier auf dem Frachter Eschenburg und lernt auf diesem Schiff ihren zukünftigen Mann, den Schiffsingenieur Ernst Theetz, kennen. Viele Worte verliert sie darüber nicht.
Sie hat ganz kurz in ihren Lebenserinnerungen geschrieben, habe Ernst kennengelernt und dann ein paar Monate später habe Ernst geheiratet.
Nach der Hochzeit bekommt Anneliese Theetz, wie sie jetzt heißt, das Kommando über ihr erstes eigenes Schiff. Zusammen mit ihrem Mann transportiert sie Munition, Soldaten und Proviant nach Norwegen. Noch kurz vor Kriegsende wird Anneliese Theetz dafür mit dem Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse mit Schwertern ausgezeichnet. Mit dem nationalsozialistischen Regime und ihrer Rolle zu Kriegszeiten, sagt Christine Keitsch, hat sich Anneliese Sparbier erst später auseinandergesetzt.
Sie hat sich schon in den Dienst dieses Systems auch, dieses Regimes auch ganz klar gestellt. Das war für sie auch mit einem Argument, dass sie gesagt hat, Mensch, ihr braucht doch Leute wie mich. Dann bitte ermöglicht mir das auch. Später hat sie sich ja, als sie dann auch an Land war, hat sie sich ja sehr, sehr stark gewerkschaftlich engagiert und hat sich auch sehr, sehr stark für verbesserte Möglichkeiten für Frauen in der Seeschifffahrt engagiert. Und ich glaube, erst da hat sie angefangen, sich wesentlich kritischer auch mit dieser Zeit auseinanderzusetzen. Sie hat das aufgearbeitet für sich.
Viel Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen braucht Anneliese Tetz, bis sie Mitte der 50er Jahre ihr Kapitänspatent machen kann. Nach dem Krieg arbeitet sie erstmal wieder als Lehrerin im Treppenviertel in Blankenese.
Frau Tetz ist am 1. Oktober 1947 an die Kalkamp-Schule gekommen. Ab 48 hatten wir sie als Klassenlehrerin.
Im Restaurant Aberg in Blankenese sitzen 7 ehemalige Schülerinnen und Schüler von Anneliese Tetz zusammen. Klaus Schade ist früher selbst als Kapitän zur See gefahren, war danach Elblotse. An seine frühere Lehrerin erinnert er sich gern.
Also mir hat gut gefallen, dass sie viel mit uns gemacht hat. Mit der Barkasse, alles haben wir alles abgefahren. Wir sind gepaddelt. Sie hat uns vorgemacht, wie die Eskimo-Rolle funktioniert.
Oft machen sie damals Ausflüge. Im Heimatkundeunterricht bauen sie den Elbabschnitt vor Blankenese als Modell.
Das Wasser wurde dargestellt durch eine Scheibe und auf der Scheibe haben wir dann die Leuchtfeuersektoren und so weiter drauf gemalt. Wir hatten das Gefühl, wir haben jahrelang daran gebastelt. Eigentlich kann es so lange nicht gewesen sein. Ne?
Ingrid Albrecht erinnert sich vor allem an den Sportunterricht.
Sie hat mich persönlich sportlich, ich bilde mir ein, noch etwas sportlich noch zu sein in meinem Alter, sehr geprägt. Wenn ich überlege, dass wir im Winter bei 2 Zentimeter Schnee oben durch den Hessepark hindurch mussten wir laufen. Ich fand sie also Sport großartig.
Bei Anneliese Tetz lernen sie schwimmen und wie man ohne Angst vom 3-Meter-Brett springt.
Abfaller. Einfach so nach vorne sich fallen lassen.
Hans Brückmann ist von Kindheit an gehbehindert. Schon lange bevor der Begriff Inklusion gebräuchlich war, sagt er, war es Anneliese Tetz wichtig, dass er bei allen Unternehmungen dabei sein konnte.
Ausflüge, die waren immer verbunden mit einer größeren Gehvoraussetzung. Da hat sie mich in dieser Ruhezeit, wo ich also eine Ruhephase brauchte, also auf der Schulter mitgetragen.
Streng konnte sie auch sein. Neben Strafarbeiten gab es durchaus auch mal Schläge mit einem Stück Gummi. Ungerecht aber war sie nie. Am Elbstrand macht Anneliese Tetz ihre Klasse mit den Gefahren des Flusses bekannt.
Wir sind auf einen Stack gegangen und ganz vorne mussten wir reinspringen und nicht irgendwie versuchen, nun gegen anzuschwimmen, treiben lassen bis zum nächsten Stack. Die Eltern waren ganz schön, jedenfalls meine, schockiert.
Ingrid Albrecht erinnert sich noch gut an eine Situation, als die Klasse mit einer Haddock-Fähre unterwegs ist.
Und der Kapitän vom Schiff, der fuhr nicht so an den Landungssteg, wie sie das wollte. Kannst du das nicht anders machen? Der zuckt den nur zusammen und sagt, ja.
Eine Lehrerin, die zur See gefahren ist. Dieses besondere Doppelleben von Anneliese Tetz war ihnen durchaus bewusst, sagt Emma Havari.
Ja, das war uns sehr bewusst. Und wir haben sie ja immer als Kapitänin gesehen. Und wir waren ja auch stolz auf sie.
Weil seine Vorfahren auch schon Seeleute waren, wäre Klaus Schade auf seine Berufswahl wohl auch ohne Frau Tetz gekommen. Etwas Besonderes aber war das damals schon.
Zu der Zeit, da war es völlig unüblich, dass Frauen zur See fuhren. Das ist erst Jahrzehnte später gekommen. Bin auch während der Seefahrtszeit nie einer Frau als Seemann begegnet. Vielleicht irgendwo im Steward-Bereich, im Service-Bereich, aber nie als Nautiker oder als Matrose oder so.
Anneliese Tetz, wie sie mit dem Fahrrad durch Blankenese fährt oder wie sie barfuß auf ihrem Haus steht, um das Dach zu reparieren. Noch stundenlang könnten sie von ihrer Klassenlehrerin erzählen. Am Ende ihrer gemeinsamen Schulzeit war Anneliese Tetz schon nicht mehr da.
Sie hat 1952 aufgehört. Frau Tetz war nicht mehr da. Die fuhr wieder zur See.
Ihre Schulzeit ist lange her. Dass sie sich heute immer noch treffen, hat irgendwie wohl auch mit ihrer ehemaligen Lehrerin zu tun.
Also das ist diese Verbundenheit, die Frau Tetz uns geschenkt hat. Sie war eine tolle Lehrerin und wir können ihr nur dankbar sein.
Endlich wieder zur See fahren. 1952 ist die deutsche Handelsflotte schon wieder gewachsen. Anneliese Tetz geht wieder an Bord. Ihr Ziel ist das Kapitänspatent für die große Fahrt und gleiche Chancen für Frauen im Seemannsberuf.
Meine ganze Hoffnung ist das westdeutsche Grundgesetz,
sagt sie in einem Interview mit dem Spiegel. Sehr viel einfacher aber wird es auch in der noch jungen Bundesrepublik erstmal nicht.
Der Kampf ging praktisch von vorne los.
Doch Anneliese Tetz kann sich einmal mehr durchsetzen. Die Historikerin Christine Keitsch hat mit Männern gesprochen, die zur gleichen Zeit wie Anneliese Tetz an der Seefahrtsschule in Hamburg ihr Kapitänspatent gemacht haben. Alle sind damals viel jünger als sie.
Sie wurde schon auch als Respektsperson sehr stark beschrieben. Also jemand, der so ein bisschen ehrfurchtgebietend auch vielleicht auftrat und eben auch schon als Mensch natürlich geformt war durch ihre ganzen Erfahrungen, die sie hatte. Das waren alles so Jungspunde da, die fing ja erst an.
1955 hat sie das große Patent endlich in der Tasche. Anneliese Tetz hat es geschafft. Sie ist Deutschlands erster weiblicher Kapitän.
Der Kapitän war der Kapitän. Sie hat bestimmt nicht Kapitänin gesagt. Das wäre ihr bestimmt nicht über die Lippen gekommen.
Sagt Ute Ladiges. Sie ist die Nichte von Anneliese Tetz. Nachdem sie ihr Patent gemacht hat, fährt Anneliese Tetz als zweiter oder erster Offizier, unter anderem nach Kanada. Von einer Reise zur nächsten aber hat sie nicht immer das Gefühl, wirklich nach ihren Fähigkeiten eingesetzt zu werden. In einem Beschwerdebrief an die Reederei drängt sie auf eine schnellere Beförderung.
Es ist Ihnen bekannt, dass ich eigentlich nicht als Zweiter, sondern als Erster fahren wollte, da meine Fähigkeiten dafür ausreichen. Ich habe jedoch eingesehen, dass ich die anfänglichen Bedenken der Reedereien gegen mich als Frau in Rechnung stellen muss. Ich möchte jedoch die Gewissheit haben, dass mir die gleichen Aufstiegsmöglichkeiten zugebilligt werden wie meinen männlichen Kollegen und bitte Sie deshalb, mir baldmöglichst Bescheid zu geben, ob ich Aussicht habe, bei der nächsten Gelegenheit Erster zu werden.
Anneliese Tetz aber kämpft nicht nur für die eigene Seefahrtskarriere. Sie setzt sich auch allgemein für Gleichberechtigung ein. Mitte der 50er Jahre verfasst sie eine Denkschrift zur Frage Gleichberechtigung der Frau im seemännischen Beruf. Darin schreibt sie:
Warum werden Frauen bestimmte Berufe verwehrt? Die einen sagen, sie sei körperlich nicht geeignet, die anderen behaupten, es sei unweiblich. Was ist überhaupt weiblich und was nicht? Erziehung und Tradition versuchen, Mann und Frau in bestimmte Formen zu zwingen. Hierdurch werden eine Reihe natürlicher Anlagen unterdrückt. Wenn dagegen ein Mensch, gleichgültig ob Mann oder Frau, die Berufswahl aus einer echten Veranlagung heraustrifft, so darf er niemals deswegen verurteilt werden.
In Arbeitszeugnissen wird Anneliese Tetz durchweg gut beurteilt. So traut ihr etwa ein Kapitän, mit dem sie zusammenfährt, voll und ganz zu, die Verantwortung für ein Schiff zu übernehmen.
Frau Tetz hat ihren Dienst unter den schwierigen Verhältnissen der großen Trampfahrt in jeder Hinsicht sehr gut versehen. Durch ihre nie ermüdende Energie, ihr seemännisches Können, ihre weit überdurchschnittlichen Sprachkenntnisse und ihr sicheres Auftreten hat sie unsere vielsprachige Besatzung gut in der Hand gehabt und erfreuliche Arbeitsergebnisse erzielt. Infolge ihres großen Interesses am Schiff war sie mir ein weit über den Durchschnitt guter erster Offizier und verlässlicher Stellvertreter. Durch die Gradheit und Offenheit ihres Charakters und ihre ausgesprochene Selbstständigkeit in Denken und Handeln hat sie sich überall die größte Achtung verschafft. Frau Tetz hat bewiesen, dass sie nach Charakter und Fähigkeiten durchaus in der Lage ist, ein Schiff als Kapitän zu fahren.
An Bord wird Anneliese Tetz in der Regel respektiert. Respektlos und bei ihrer Qualifikation absolut unangemessen ist ein Artikel aus den 60er Jahren.
Das war ein Artikel aus der Hör zu. Da ist sie als zweite Nautikerin gefahren auf einem Schiff. Und das Bild, das Titelbild dieses Artikels zeigt sie, wie sie Teller spült. Es ging überhaupt nicht um ihre fachliche Qualifikation. Und da hat sie eine große Solidarität erfahren. Ihre Kollegen an Bord sind ihr beigesprungen und haben dann einen ganz scharfen Leserbrief verfasst.
Bis 1968 fährt Anneliese Tetz noch für verschiedene Reedereien in der weltweiten Fahrt. Da ihr Mann schwer krank ist und ständige Pflege braucht, gibt sie ihren Beruf dann schweren Herzens auf und arbeitet wieder als Lehrerin. Auch nach ihrer Fahrenszeit setzt sich Anneliese Tetz weiter für die Belange von Frauen in der Seefahrt ein. Ihr eigener Traum, einmal als Kapitän das Kommando über ein Schiff in der großen Fahrt zu übernehmen, erfüllt sich nicht.
Kein einziger Reeder hatte den Mut, das in dieser Zeit zu wagen.
Der ganz große Abschluss ihres langen Weges fehlt damit, bedauert ihre Nichte Ute Ladiges.
Sie hat ja auch ganz viel erreicht, aber diesen letzten Schritt, das dann wirklich in der Praxis so ausüben zu können, das ist ihr dann doch verwehrt geblieben. Und das, glaube ich, war schon eine bittere Erkenntnis, die sie dann so realisieren musste eben.
Zu Besuch bei Anneliese Tetz. In Rissen, ganz in der Nähe des Falkensteiner Ufers, steht Klaus Schade, einer ihrer ehemaligen Schüler, vor dem Haus, in dem sie zuletzt gewohnt hat.
Ja, das Haus, es ist ein kleines Haus. Ich habe sie also häufiger hier besucht. Sie hat hier ihre Gemüse angepflanzt, Kartoffeln, Erbsen, Tomaten und so weiter.
Tetz steht noch als Name am Briefkasten. Vor der Tür sind wasserdichte Schotten montiert, die sich bei Hochwasser schließen lassen. Auch Ute Ladiges hat ihre Tante hier oft besucht.
In ihrem Wohnzimmer, oben auf ihrem Schrank, da stand so ein Krokodil mit so einem offenen Maul, das erinnere ich noch. Und dann hatte sie so, ja, so Holzfiguren und sowas da oder so Holzmasken. Und also es waren eben auch so Mitbringsel und sie hat dann auch schon erzählt mal von ihren Reisen da oder von ihren Erlebnissen.
Stürmann Anneliese wird ihre Tante von Nachbarn oft genannt. In der Familie hat Anneliese Tetz noch einen anderen Namen.
In der Familie hieß sie Lieschen. Also nicht Lieschen, wie man sonst vielleicht so denken würde, sondern sie hieß Lieschen. Und dieses Lieschen, das passte eben auch. Das ist so ein ursprünglicher Name, der so ein bisschen buschikos auch klingt. Und so ein Typ war sie eben auch.
Schon als Kind war Ute Ladiges von ihrer Tante fasziniert.
Sie war immer so ein ganz offener, ehrlicher Mensch, immer geradeaus. Sie war eben auch sehr unkonventionell, wo ich mich immer besonders daran erinnere, wie sie lachte. Sie konnte so richtig laut lachen.
In ihrem Haus an der Elbe hat Anneliese Tetz immer mal wieder mit Hochwasser zu kämpfen. 1990, damals ist sie schon fast 80 Jahre alt, erzählt sie in der NDR-Talkshow, wie sie versucht, mit Pumpen das Wasser wieder aus dem Haus zu bekommen.
Ich habe mein Haus ziemlich abgeschottet. Ich habe richtige Schotten wie auf dem Schiff vor den Türen. Und die halten auch einigermaßen dicht, aber die Wände halten nicht dicht. Und dann kommt das Wasser durch die Ritzen und durch die Anbauten durch. Und im Keller läuft das an den Trägern entlang, sodass man dauernd im Gang sein muss. Und zusehen, wie man das Wasser wieder los wird. Ich habe Pumpen im Haus. 5 Pumpen habe ich, 4 kann ich anschließen. Und da muss man auch dauernd aufpassen, dass die Pumpen nicht leer laufen, denn das sind Kreiselpumpen, die dürfen nicht trocken laufen.
Bis ins hohe Alter geht Anneliese Tetz noch regelmäßig in der Elbe schwimmen, ist noch oft mit dem Paddelboot auf dem Fluss unterwegs. Ausgerechnet dieses Hobby wird ihr 1992 zum Verhängnis. Klaus Schade steht am Elbstrand, gerade ist ein Frachter vorbeigefahren. Hier an dieser Stelle hat seine ehemalige Lehrerin am 5. April 1992 ihr Kajak ins Wasser geschoben. Eine Bekannte ist dabei, um ihr zu helfen. Als Anneliese Tetz von ihrer Paddeltour zurückkehrt, kommt sie nicht genau an der Stelle an, an der der Trailer für das Kajak steht.
Frau Tetz hat gesagt, paddel dich einmal rum. Da hat sie wieder abgelegt und draußen, es muss ein Schiff vorbeigekommen sein, vielleicht ein bisschen steile Welle gemacht. Beim Umrunden des Stacks ist sie in einer steilen Welle wohl gekentert und hat sich im Boot festgehalten.
Ihre Begleiterin ruft Hilfe. Aber als Polizei und Feuerwehr an der Unglücksstelle ankommen, ist es schon zu spät.
Bevor die da waren, war sie schon aus ihrer Haltestellung im Kanu rausgerutscht. Jedenfalls war sie plötzlich nicht mehr da. Und sie wurde erst ganze Zeit später dann aus der Elbe gefischt.
Erste Frau Kapitän ertrunken, titeln damals die Hamburger Zeitungen. Ehemalige Schülerinnen und Schüler aus Blankenese verfassen einen emotionalen Nachruf. Emma Havari hat ihn mitgeschrieben.
So wie Frau Tetz Gleichheit für sich im Beruf beanspruchte, machte sie keine Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen im Schulleben. Bei ihr lernten Mädchen und Jungen gemeinsam Strümpfe stopfen, Taue spleißen, richtiges Hinfallen und vieles mehr. Sie war eine ungewöhnliche Frau und wir liebten sie.
Dass Anneliese Tetz, Deutschlands erste Frau mit Kapitänspatent, ausgerechnet ertrinkt und das in ihrem Heimatrevier auf der Elbe. So traurig sie damals auch waren. Heute mit Abstand finden ihre Nichte Ute Ladiges und ihr ehemaliger Schüler Klaus Schade. Unter allen möglichen Todesarten war diese vielleicht die, die am besten zu Anneliese Tetz gepasst hat.
Es war eben einfach wie so ein Schicksal. So außergewöhnlich wie ihr Leben war, so außergewöhnlich und treffend ist es eigentlich dann zu Ende gegangen.
Sie war so verbunden mit dem Wasser, sie war verbunden mit der Elbe. Das war ihr Ein und Alles. Sie ist in ihrem Element gestorben.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute haben wir an Anneliese Tetz erinnert, die als erste Frau in Deutschland 1955 das Kapitänspatent gemacht hat. Was bleibt von ihr? Was fasziniert uns bis heute an ihrer Biografie? Ihre Lebensgeschichte wäre durchaus filmreif. Zumindest ist jetzt aber schon mal ein Roman entstanden, der von Anneliese Tetz inspiriert ist. Die Autorin Maren Franz hat ihn geschrieben.
Das Buch heißt Frau Kapitän mit dem Untertitel Aus Liebe zum Meer und ist im DTV-Verlag erschienen. Unter dem Namen Grete de Vries, den habe ich genommen, weil es der Mädchenname meiner Großmutter war, die zur selben Zeit zur Schule ging, wie die echte Kapitänin geboren wurde.
Auf der Suche nach einer Protagonistin für ihren Roman ist Maren Franz auf die Lebensgeschichte von Anneliese Tetz gestoßen und war gleich fasziniert.
Ihre Stärke, mit der sie ihr Lebensziel verfolgt hat, ohne in die männlichste aller männlichen Domänen einbrechen zu wollen, was immer vorgeworfen wurde, sondern sie hat einfach für sich nur persönlich das Recht gefordert, ihr Leben so zu leben, wie sie das möchte. Und sie hatte einen unglaublichen Freiheitswillen in sich, den man, glaube ich, kaum fassen kann heute, und einen wahnsinnigen Mut, sich gegen alles zu stellen. Und ich denke, sie hatte eben mit der Seefahrt eine Möglichkeit gefunden, an Bord wirklich eine Freiheit zu erleben, die sie an Land nicht gehabt hat. Auf dem Meer war immer eine Parallelwelt. Land war Land und See war See.
Im Roman Frau Kapitän finden sich viele Stationen aus dem Leben der echten Anneliese Tetz. So wird unter anderem beschrieben, wie sich die Hauptfigur, im Buch heißt sie Fritzi van Appen, die Haare kurz schneidet, um als Mann getarnt auf einem Fischkutter anzuheuern.
Fasziniert verfolgte Fritzi im Spiegelbild ihre eigene Verwandlung. Die 21-jährige Pädagogikstudentin wurde zu einem jungen Mann. Aufmunternd begrüßte Fritzi ihr neues Ich. Moin, Jonny aus Hamburg.
Wie Anneliese Tetz kassiert auch Fritzi auf dem Weg zum Kapitänspatent immer wieder Rückschläge. Oder schöpft Hoffnung, dass sie die Patente für die Seefahrt doch noch machen kann.
Der Briefbogen entglitt ihren Fingern. War das zu glauben? Das Reichsministerium erlaubte ihr, die Ausbildung offiziell aufzunehmen. Sie sprangen auf und tanzte durch ihr kleines Zimmer. Was für ein Tag!
Die Handlung des Romans ist von Anneliese Tetz inspiriert, die Geschichte aber fiktiv. Vieles hat Maren Franz aus ihrer eigenen Fantasie ergänzt.
Die Liebesgeschichte, aber auch Freundschaften sind fiktiv. Insofern kann man sagen, ich habe versucht, alle ihre Lebensstationen mit aufzunehmen. Ich habe auch sehr stark versucht, ihren Charakter wirklich auch wiederzugeben. Aber alle Zwischentöne, das sind Fiktionen. Ich habe mir einfach vorgestellt, wie hätte es sein können.
Deutschlands erste Kapitänin als Inspiration für ein Buch. Und auch für Frauen, die heute zur See fahren, ist es spannend, die Lebensgeschichte von Anneliese Tetz zu hören oder zu lesen.
Ja, ich bin Talke Mittens und ich bin erste Offizierin bei Hapag-Lloyd. Im Moment fahre ich auf Großcontainerschiffen.
Talke Mittens fährt zurzeit auf der Busan Express, dem erst vor kurzem in Dienst gestellten Riesenfrachter von Hapag-Lloyd. Gerade sind Schiff und Crew in Singapur. Denkt sie als Nautikerin darüber nach, wie beschwerlich damals für Anneliese Tetz der Weg in den Beruf war, ist sie vor allem eines beeindruckt.
Es war ja eine irre Frau. Diese Abenteuerlust, die sie ja auch an den Tag gelegt hatte, mit ihrem Kajak zu fahren und dann eben zu sagen, nee, ich lasse mich hier nicht ausbremsen, ich mache das jetzt und ich will zu See fahren. Dann aber auch diese ganzen Umwege, die sie nehmen musste, sich da als Mann zu verkleiden, ist kaum mehr vorstellbar. Auf der anderen Seite, dass eben die Frau ja an Bord von den Besatzungen immer sehr wertgeschätzt wurde. Ja, das ist halt auch das, was man heutzutage so merkt an Bord. Macht es keinen Unterschied, welches Geschlecht man hat, sondern man ist da und man packt mit an und dann wird man auch für seine Arbeit einfach wertgeschätzt.
Heute, sagt die erste Offizierin, ist der Weg in die Seefahrt für sie und ihre Kolleginnen leichter. Natürlich sorgt sie als Frau auf der Brücke gelegentlich nochmal für Aufmerksamkeit. Erst recht, wenn sie zusammen mit noch einer weiteren Frau die Verantwortung für ein Schiff trägt.
Ich war mit einer Kapitänin unterwegs. Wir waren im Suezkanal unterwegs und da hatte der Lotse dann gesehen, dass wir eben mit zwei Frauen auf der Brücke waren und auch erstmal sein Handy rausgezogen und gesagt, ich muss das unbedingt fotografieren und ich muss das meiner Tochter zeigen, ich muss das meiner Nichte zeigen und wollte das unbedingt dann auch weitergeben, dass es möglich ist für Frauen auch zu See zu fahren.
Langfristig ist auch ihr großes Ziel.
Ja, auf lange Sicht hin natürlich Kapitän zu werden.
Und wenn sie als Nautikerin von heute Anneliese Tetz etwas sagen könnte, was wäre das?
Danke, vielen Dank. Einfach dafür, dass sie für uns Frauen den Weg so bereitet hat, wie wir ihn jetzt heute gehen können.
Das war unser Blick zurück auf die Lebensgeschichte von Anneliese Tetz. Sie war Deutschlands erster weiblicher Kapitän. Eine außergewöhnliche Frau, die es mehr als verdient hat, dass wir uns heute noch an sie erinnern. Herzlichen Dank an die Schifffahrtshistorikerin Christine Keitsch dafür, dass sie ihre Recherchen mit uns geteilt hat. Und an die Schauspielerin Maike Meiners vom Ohnsorgtheater. Sie hat Anneliese Tetz für diese Sendung ihre Stimme geliehen.
NDR 90,3 Das Hamburger Hafenkonzert.
In der kommenden Woche geht es um ein Hamburger Wahrzeichen und dessen Zukunft. Denn Mitte der Woche sollen die Pläne offiziell auf den Tisch. Dann wissen wir, wie sich die Stadt die künftige Kölbrandquerung vorstellt. Voraussichtlich wird es eine neue und deutlich höhere Brücke geben. Wann genau das sein wird, also wie sich die Stadt den Zeitplan vorstellt, was das alles kostet und was in den verbleibenden Jahren mit der alten und ziemlich maroden Kölbrandbrücke passieren muss, darüber sprechen wir im Hamburger Hafenkonzert. Außerdem machen wir eine Zeitreise zurück in die 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, in die Zeit, als die Kölbrandbrücke gebaut und schließlich für den Verkehr freigegeben wurde. Das alles im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche am Ostersonntag. Und falls Sie diese oder andere Sendungen nochmal nachhören wollen, das geht wie immer mit dem Hafenkonzert-Podcast. Alle Infos dazu finden Sie bei uns im Internet unter ndr.de/90.3 oder in der NDR Hamburg App.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.
Hamburg.
Für heute tschüss und bis bald. Ich bin Petra Vollquarzen.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.